F und W, der Klinik-Podcast.
Willkommen beim F und W Klinik-Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed und wir blicken in der heutigen Folge erneut zurück auf das DRG-Forum 2026, der große Krankenhauskongress, den unser Verlag am 19. und 20. März in Berlin veranstaltet hat. 2600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ein neuer Besucherrekord. Und über ein Thema wurde dort ganz besonders, auch emotional diskutiert. Die Rede ist vom Pflegebudget. Zur Erinnerung, das Pflegebudget wurde vor einigen Jahren eingeführt und hat die Finanzierung von Pflege im Krankenhaus grundlegend verändert. Vorher wurde Pflege über die Fallpauschalen bezahlt und mit dem Pflegebudget wurde Pflege aus den Fallpauschalen herausgenommen und durch eine Art Flatrate ersetzt. Das heißt, jede Pflegekraft, die ein Krankenhaus einstellt oder beschäftigt, wird auch bezahlt, unabhängig vom Fall und von der abgerechneten Fallpauschale. Ein Ziel des Pflegebudgets war es, die Zahl der Pflegekräfte im Krankenhaus zu erhöhen. Das ist auch gelungen. Zwischen 2019 und 2024 hat sich die Zahl der festangestellten Vollkräfte im Pflegedienst immerhin um mehr als 50.000 auf inzwischen rund 350.000 erhöht. Damit verbunden sind natürlich auch steigende Kosten. 2020 lagen die beim Pflegebudget noch bei gut 19,4 Milliarden Euro. 2024 waren es schon satte 26 Milliarden Euro. Das Pflegebudget rückt damit zunehmend auch in den Fokus der Diskussion um die Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems. Und es war auch ein wichtiger Punkt bei der Krankenhausreform. Bei der wurde nämlich zuletzt auf den letzten Metern des Gesetzgebungsverfahrens klargestellt, dass in Zukunft über das Pflegebudget nur noch die Pflege am Bett bezahlt werden soll. Also keine Tätigkeiten wie Dokumentation mehr oder Putztätigkeiten, Service, Dienstleistungen und so weiter und so fort. Auf dem DRG-Forum hat eine prominent besetzte Runde über die Zukunft dieses Finanzierungsinstruments diskutiert. Und wir wollen Ihnen in der heutigen Podcast-Folge die Möglichkeit bieten, diese Diskussion noch einmal komplett nachzuhören. Deshalb auch der Hinweis F&W Uncut, also satte 75 Minuten, in denen sich unsere Diskutanten Gedanken darum gemacht haben, wie es mit dem Pflegebudget weitergehen kann. Auf dem Podium saßen Carla Eisel, Vorstand Personal und Pflege von der Charité, Professor Boris Augurski, Gesundheitsökonom, gesundheitspolitischer Sprecher des RWI in Essen, Björn Böing, der Referent Pflege im Krankenhaus beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe ist, und Emmy Zollner, Bundestagsabgeordnete der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, die allerdings aufgrund einer Bundestagsdiskussion, die parallel lief, erst etwas später zu der Runde dazustoßen konnte. Moderiert hat das Ganze Arne Evers, Pflegedirektor und Pflegedienstleiter vom St. Josephs Hospital in Wiesbaden.
Ich habe so eine Klarstellung wahrgenommen im Rahmen des KHAG-Leidensprozesses. Und die Frage möchte ich Ihnen allen nach und nach stellen. Die Klarstellung grenzt ja ein, dass administrative, logistische, hauswirtschaftliche oder technische Tätigkeiten quasi künftig nicht mehr über das Pflegebudget refinanziert werden. Jetzt lehne ich mich mal zurück und frage, weißt du, jetzt alles gut im Pflegebudget, oder?
Ich hätte noch ein paar Punkte, aber es würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Erstmal danke, dass ich heute hier sein darf. Ich glaube, dass dem Grunde nach die Linie richtig ist, diese Tätigkeiten nicht im Pflegebudget zu verankern, weil die Tendenz, Tätigkeiten von qualifizierten Pflegefachkräften auszuweiten und sie auch Sachen machen zu lassen, die nicht in ihrem Scope of Practice liegen, ist näherliegender, wenn man eine Finanzierung dahinter hat, die das ermöglicht. Ich glaube, wenn wir wirklich dahin kommen wollen, qualifizierte Pflege, die auch dafür sorgt, dass Patientinnen und Patienten weniger schwierig zurückkommen, dass wir sie gut versorgen, dass wir dann den Fokus auf die Fachkrankenpflege legen sollten und die Finanzierung deswegen auch diese Tätigkeiten beinhalten sollte. Insofern finde ich den Move eigentlich konsequent richtig.
Herr Burser, kurz.
Ja gut, also zum Beispiel administrative Tätigkeiten. Wenn jetzt eine Pflegekraft was dokumentieren muss, dann hat es natürlich mit der Patientenversorgung zu tun. Das macht sie ja nicht aus Spaß oder weil es ihr Hobby ist, sondern weil eben einfach diese Vorgaben da sind. Also muss ich das ja auch als Pflegekraft dann in meiner Arbeitszeit machen können. Alternative wäre, man lässt halt dann die Dokumente liegen, weil sie halt nicht mehr drin sind. Das ist jetzt auch vielleicht toll, wäre auch eine Lösung. Ich meine, man kann das einschränken, man muss dann nur eben die Tätigkeiten, die dann jetzt heute vielleicht da abgebildet werden, dann halt in den DRGs abbilden. Das ist klar, ne? Und das geht nur prospektiv. Das können Sie nicht retrospektiv machen. Also da merken Sie schon, da steckt viel böses Blut. Wenn man das jetzt konsequent so ansetzen würde, wie es da steht, da muss man, glaube ich, ein bisschen Klärung noch bringen. Und dann prospektiv, völlig d'accord, aber wir werden ja auch generell noch prospektiv reden, wie es überhaupt weitergeht, ob das die richtige Lösung ist. Aber es ist eine bessere als jetzt. Aber halt nicht jetzt alte Dinge rausgraben 2024, wo noch irgendwelche Budgets nicht abgeschlossen sind und dann da jetzt Streit ohne Ende. Wir müssen uns ja um die Versorgung kümmern. Und nicht lauter juristische Streitereien, Schiedsstellenverfahren ohne Ende. Da machen wir nichts anderes.
Ja, lieber Herr Böhn, Deutscher Berufsverband, ist der zufrieden?
Nein, also ich bin erstmal sehr zufrieden mit der Feststellung, dass es Fehlentwicklung gegeben hat. So. Und ich bin froh, dass erkannt wurde, dass es einen Anreiz im Pflegebudget gab, der dazu geführt hat, dass Pflege immer mehr pflegefremde Tätigkeiten übernimmt und Sachen, die auch, wo Pflegefachpersonen natürlich auch überqualifiziert sind. Aber das hat ja mehrere Gründe. Das ist ja nicht nur der grundsätzliche Anreiz Pflegebudget. Jetzt wurden auch noch die pflegeentlastenden Maßnahmen auf 2,5% gekürzt und die Zweckbindung rausgenommen. Das ist ja nochmal, das wird ja jetzt nochmal Feuer darauf gegeben haben, dass das passiert ist. Und insofern, ich bin erstmal froh, dass Politik das erkannt hat. Ich glaube aber, dass diese Lösung nicht dazu führen wird, dass es richtig, dass da eine gute Lösung bei entsteht, weil im Endeffekt dieses ganze Logistische ist eine Kernaufgabe teilweise von Pflege, wenn es tatsächlich um Überwachung geht. Administration, Herr Augustki, Sie haben es angesprochen, Pflege, Prozessdokumentation ist natürlich etwas, was im Pflegebudget abgebildet werden muss. Und insofern glaube ich, das kann eigentlich zu viel mehr Unfrieden führen, als dass es die Lösung bringt.
Sie haben sich schon gemeldet. Ich würde das mit einer Frage verbinden, aber dann können Sie gern darauf antworten. Sie gelten ja sowieso als prominente Stimme, das Pflegebudget abzuschaffen. Ob die Rückgruppierung und das DRG-System die richtige ist, da reden wir noch drüber. Warum ist das so? Und jetzt können Sie gerne auch auf Herrn
Böhn reagieren. Also nochmal den Punktthema, dass im Bereich des Pflegebudgets eben auch Tätigkeiten da reingekommen sind, die vielleicht jetzt doch ein bisschen ferner von der Pflege sind. Ich habe jetzt mal meine alten Folien rausgekramt 2018, als es so eine Diskussion war. Und da war genau drin, was für Konsequenzen müssen wir denn erwarten. Und das ist genau die Konsequenz, die damals formuliert wurde. Es kommt natürlich, ich meine, aus Krankenhaussicht ist es doch klar, die Pflege kostet mich nichts. 0 Euro. So. Also es ist die günstigste Arbeitskraft, die ich im Krankenhaus habe. Günstiger als jede Reinigungskraft. Die haben ja Mindestlohn. Ja, irgendwo. Also die ist unter Mindestlohn. Also werde ich doch alles dafür tun, möglichst in die Pflege, ins Pflegebudget reinzutun, was nur geht, weil günstiger kriege ich es ja nicht. Also das ist völlig klar und ich finde es immer schade, dass wir Milliarden und Abermilliarden bezahlen müssen, dass die Politik so eine Grundausbildung in der Ökonomie kriegt. Ja, das ist ein teuer. Also ich hätte lieber einen Kurs vielleicht von ein paar tausend Euro denen gegeben. Auch, also lieber so einen Grundkurs für ein paar tausend Euro damals 2018, da hätten wir uns Milliarden gespart. Das kostet die Gesellschaft echt viel Geld. Und deshalb auch mein Plädoyer zu sagen, wir haben, also der politische Wille war natürlich, die Pflege zu stärken. Da war ich auch dabei. Die Frage aber ist nur, wie.
Ich habe da eine Frage, eine wissenschaftliche Frage an Sie später, gleich.
Genau, gerne. Also deswegen, um es jetzt abzukürzen, es ist aus meiner Sicht schon damals komisch gewesen zu sagen, Knappheiten gefallen uns nicht, mag ich nicht in der Politik, dann schaffen wir sie ab. Ökonomie geht um Knappheiten, ja. Wie organisiere ich Knappheiten? Das mag man nicht, ja. Das mögen wir alle nicht. Wir würden gern ein Haus kaufen, das, oder eine Wohnung. Toll, aber ich kann es nicht finanzieren. Das ist Knappheit. Das will die Politik immer abschaffen. Und dann geht es eine Weile gut. Und dann geht es ins Desaster, weil natürlich irgendjemand dafür bezahlt. Es gibt keinen Free Lunch. Und das sind im Moment die Beitragszahler. Und zwar richtig heftig. Also wir müssen da Stopp machen.
Ich würde da gerne direkt was dazu sagen. Also erstmal die Unterstellung, dass Kliniken oder überhaupt Träger blind Personal einstellen, weil es unter Mindestlohn finanziert ist. Wir müssen auch noch eine Liquidität beachten. Das ist sowas, was so ganz am Rande eine Relevanz hat. Und würden wir teure Fachkräfte für Tätigkeiten beschäftigen, die völlig außerhalb ihres Scopes liegen, würden sie wahrscheinlich A, nicht bei uns bleiben und B, weil sie ja einen Markt haben und B, würde vermutlich der Rechnungshof auch noch was mitzureden haben und im dritten Fall auch die Liquidität darunter leiden, die ja sowieso nicht besonders üppig ausgestattet ist in unseren Häusern. Dazu glaube ich, dass man auch unternehmerisches Handeln in unserer Branche erwarten darf. Ich teile Ihre Schlussfolgerung, dass in der Konsequenz die damals getroffene Entscheidung, die notwendig war, glaube ich, um überhaupt in der Pflege einen Zustand zu erreichen, der adäquat ist. Und da würde ich gerne unser eigenes Haus mal benennen. Wir haben in den letzten 3 Jahren knapp 800 Vollkräfte in der Pflege eingestellt und haben immer noch Bereiche, in denen wir die Untergrenzen teilweise reißen. Das heißt, der Ausgangszustand war sicherlich nicht für die Patientensicherheit und auch nicht für die Mitarbeitendenbetreuung und Zufriedenheit sinnhaft. Dass man das nicht endlos weitertreiben kann, ist auch klar. Und dass es zulasten anderer Berufsgruppen geht, wenn man Gesamtvolumen hat, ist auch klar. Deswegen da intelligent drüber nachzudenken, ist klar. Aber ich würde mich ein bisschen dagegen wehren, dass wir wahllos das Geld in die Pflege stecken, ohne darüber nachzudenken, warum wir das tun.
Frau Zollner, nochmal herzlich willkommen. Ich hatte Sie schon gebührend vorgestellt, deswegen überspringen wir das jetzt. Aber ich würde Ihnen gerne die Eingangsfrage auch nochmal stellen. Ich hatte die Klarstellung zitiert, dass diverse Inhalte nicht mehr im Pflegebudget refinanziert werden, administrativ, hauswirtschaftlich und so weiter. Ist denn jetzt aus Ihrer Perspektive alles gut? Passt das jetzt mit dem Pflegebudget und können wir die Session für heute beenden?
Also ich freue mich ja immer, dass ich mit so viel sehr gescheiten Menschen auf einem Podium sitze und deswegen schön, dass wir da miteinander sprechen können. Und mir sind auch solche Runden, die nicht ganz überfüllt sind und wo jeder sich hinstellen muss und sozusagen so, ich würde es mal posen, ein bisschen jugendsprachlich formulieren, da bin ich sehr dankbar, weil dann hat man nämlich die Chance und das müssen wir, glaube ich, noch stärker jetzt auch wirklich in die Diskussion und in den Austausch zu kommen. Und ich warne auch sehr dafür, das gilt aber für Wissenschaft und Politik gleichermaßen. Glauben Sie keinem Menschen, der so tut, als würde er alles vollumfänglich wissen und immer da genau ohne irgendwelche Falscheinschätzungen durchs Leben geben. Also diese Zeiten sind vorbei. Sondern es ist jetzt schon eine Frage im Pflegebudget, wie war es denn angedacht? Und das weiß ich deshalb so gut, weil es mit auf meinem Mist gewachsen ist. Und zwar sind wir aus einer Zeit gekommen, in dem die Pflege das Sparschwein der Krankenhäuser war. Weil es wurde nämlich immer hingeschaut und geguckt, ja, wenn das irgendwie knapp wurde, dann hat man halt bei der Pflege eingespart. Und das war der Versuch eines Befreiungsschlags. Es gab ja dann so ein im ersten Schritt so ein Pflegeförderinstrument, wo dann 90% refinanziert wurden. Das gab sozusagen vor meiner Zeit, wo ich überhaupt politisch tätig geworden bin. Und dann war immer die Beschwerde der Krankenhäuser, ja, da werden aber dann die Tarifsteigerungen nicht ausgeglichen. Da müssen wir da noch was machen. So, und dann hat man eben gesagt, weil es eben auch so unterschiedlich war insgesamt in der Krankenhauslandschaft, dass manche eben die Gelder für die Pflege nicht zweckentfremdet hatten und manche aber eben schon. Und dann wollte man den Versuch unternehmen zu sagen, okay, da machen wir eine sogenannte Stand-Alone-Lösung und guckt sich eben an, was passiert in dem Bereich. Und man nimmt die Pflege und stellt sie allein hin, um einen Schutzschirm zu organisieren, weil immer wieder die Pflegekräfte kamen, ja, ich mache Überlastungsanzeigen, ich mache das und das und es interessiert einfach niemanden. Und wie kriegen wir es denn hin, dass wir da mal einen Cut in diese Debatte bekommen? Und da ist das Pflegebudget entstanden. Und da war ja dann auch in der Diskussion, und das weiß ich deshalb so gut, weil ich selber mitverhandelt habe, ist nie die Idee von der Politik, im Gegenteil, ich hätte mir schon viel eher mehr Verantwortung für die Pflege gewünscht. So, jetzt sind wir so weit, dass endlich mal darüber ernsthaft diskutiert wird mit dem Hintergrund von ökonomischen Fragen. Aber dann war die Diskussion, wie viel aus diesem Pflegebudget nimmt man denn als pflegeunterstützende Maßnahmen? Denn die Grundidee war natürlich zu sagen, man macht entlang der Qualifikationsniveaus und das ist eben unter pflegeunterstützende Maßnahmen, sind eben Pflegeassistenz beispielsweise. Und da hat man einen kleinen Prozentsatz reingenommen, der dann wieder reduziert wurde. Und dieser kleine Prozentsatz, ich hätte den gerne höher angesetzt. Und dann müssen Sie sich mal vorstellen, in den Verhandlungen, wo ich dann auch fast vom Stuhl runtergekippt werde, wurde gesagt, nein, wir können das nicht höher ansetzen, weil dann kommt vielleicht irgendeiner im Krankenhaus darauf und auf die Idee, das zu nutzen, um einen Aufzug zu bauen, weil auch ein Aufzug ist eine pflegeunterstützende Maßnahme. Denn schließlich sind Pflegekräfte, die nehmen dann den Aufzug und dann werden sie unterstützt, schneller von A nach B zu kommen. So, und deswegen muss man den Prozentsatz so klein halten. Und die Idee hinter dem Pflegebudget war aber immer entlang, und da glaube ich, dann wäre das auch mit die Lösung gewesen, entlang des Qualifikationsmixes als Team einen Einsatz zu organisieren, dass die Pflege endlich aufhört, und das ist ja dann tatsächlich passiert, das Sparschwein der Krankenhäuser zu sein. So, und jetzt mit dem ökonomischen Dings da, was Sie da so gesagt haben, ich habe es nur am Rande mit, aber ich habe natürlich sofort meinen Schubladen aufgemacht und gedacht, okay, da muss ich jetzt, so, ich bin jetzt in der Schublade drin, obwohl ich es nicht ganz gehört habe, aber ich vermute zu wissen, was Sie gesagt haben. Und dann sei ja auch, aber es steht doch eigentlich im SGB V sowas wie, also die Wirtschaftlichkeit muss sinngemäß beachtet werden. Also jetzt haben wir eigentlich mit dem Pflegebudget eine Situation, wo ich sage, eigentlich das, was immer eingefordert wurde von den Krankenhäusern, nämlich dass eigenverantwortlich ohne Schmu umgegangen wird, das könnten wir jetzt ermöglichen. So, und jetzt bin ich natürlich auch einigermaßen verzweifelt, wenn ich mitbekomme, auch bei mir, und wir haben die Listen vorliegen, wenn dann eben Pflegekräfte nicht in allen Häusern, aber in mehr als einem oder zwei die Listen bekommen, wo wieder draufsteht, die Aufgabe der Pflege ist, Mikrowelle auswaschen, Schränke auswaschen, Bettnachtkästchen wieder putzen. Und das ist die Realität und die Listen habe ich gesehen. So, und da sind nicht pflegerische Maßnahmen drauf, bis 15, 16 Stück. Und das ist auch aus meiner Region. Und dann sage ich, das war nie die Idee. So, und deswegen verstehe ich das, ich kann das nachvollziehen, dass der Druck sehr, sehr groß ist. Aber gerade beim Pflegebudget ist es jetzt wichtig, dass das auf jeden Fall behoben wird. Und dann müssen wir weiter darüber sprechen. Und ich sage da nicht eben alles gut, sondern hier lauter schlaue Menschen, die sagen mir jetzt und geben Empfehlungen. Und was hat die Aufgabe von Politik ist, zum Gemeinwohl hin abzuwägen. Ich finde sie alle super. Meine ganzen Klinikchefs, meine Pflege, ich finde sie alle richtig gut, weil sie in einer schwierigen Materie unterwegs sind und sie jederzeit ihr Glück an einer anderen Stelle finden könnten. Die Bahn braucht ab und zu mal Manager, könnten sie auch bei der Autobahngesellschaft.
Der Vergleich hinkt jetzt. Da muss ich das Gesundheitswesen vor der Bahn muss ich.
Super, okay. Das ist, auf jeden Fall.
Das ist mir ein wichtiges Anliegen.
Auf jeden Fall überall. Aber sie stellen sich eben dieser Aufgabe und deswegen ist es eben nicht so, dass sie sagen, so jetzt ist alles gut. Aber das politisch erklärte Ziel für die Pflege ist zu sagen, nach dem Qualifikationsniveau und dann natürlich entsprechend Kosten angepasst, weil es halt nicht passt, dass jemand, der hochqualifiziert ist, auch hoch bezahlt ist, dann Tätigkeiten macht, wo ich auch jemanden mit einer guten Qualifikation, aber da anders bezahlt wird aus Gründen, weil die Verantwortung eben eine andere ist, dass wir das doch jetzt insgesamt mal auf den Weg bringen. Und dieses Zeitfenster haben wir meiner Überzeugung nach und dann muss halt geguckt werden und das ist das Entscheidende, dass es operativ auch umgesetzt werden kann, weil wir denken in Berlin sehr viel theoretisch, ich persönlich auch, andere auch und die Frage und die große Aufgabe ist die der operativen Umsetzung und da habe ich jetzt mit dem Krankenhausgesetz natürlich wirklich schlechte Karten. Das weiß ich auch und das kann ich persönlich auch nachvollziehen. Aber da müssen wir drauf achten, weil das bedeutet natürlich auch, wenn ich Pflege habe, da muss ich endlich auch irgendwie in die Ergebnisqualität reingehen. Da will keiner. Da wird das Neudeutsch irgendwie Patienten-Journey, Befragung, bla bla. Also das wissen Sie alles besser als ich. Am Ende ist es Befragung des Patienten. Wie sieht die Qualität im Ergebnis aus? Sowas müssen wir uns dann natürlich anschauen, um eben dann auch informiert sagen zu können, das hat was gebracht mit Pflege oder eigentlich ist es falsch eingesetzt. Also da ist auch noch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil das natürlich auch mit dem Einsatz von Personal, wo ich sage, eigentlich müsste das...
Ich würde Sie gerne unterbrechen, so langsam.
Genau, Entschuldigung. Und jetzt mache ich einen Punkt. Danke. Genau.
Weil ich glaube, Herr Professor Ogurzki hat einen Bildungsauftrag verstanden.
Genau.
Bitte.
Und ich bin auch nicht zu doktorisiert, um diesen Bildungsempfang nicht so praktisch abzulehnen, sondern ja, sagen Sie mir, wie es geht und wie wir es machen sollen.
Ja.
Ich akzeptiere, dass Ihr Gehirn größer ist
als mein. Schon am Schluss, den Sie erst noch bringen wollen. Aber vielleicht zwei Dinge. Also Allgemeinwohl, ja. Aber dazu gehören natürlich auch die vielen Beitragszahler, ne? Und auch die Unternehmen. Und die sind im Moment massiv belastet. Also die sind extrem belastet. Allein von auch also die Unternehmen, die das zahlen müssen, die gerade runtergehen. Die Wirtschaft schmiert ab, sie kommt nicht mehr richtig ran. Jetzt haben wir eine neue Inflationswelle durch den Krieg. Und wir sehen es ja auch täglich. Also die Energiepreise werden hoch bleiben. Punkt. Das müssen wir mit berücksichtigen. Und deshalb können wir nicht eine einzelne Gruppe der Gesellschaft sozusagen priorisieren gegenüber allen anderen. Das ist Allgemeinwohl. Wir müssen alle reinnehmen. Das vielleicht nur, weil sie Allgemeinwohl sagt.
Ja, aber es ist doch ein Unterschied, ob ich als Chefarzt selber verhandeln kann und nochmal Boni raushandeln kann oder wenn ich eben in der Pflege das genau nicht machen kann.
Genau. Und jetzt kommt aber dann der zweite Punkt, weshalb so ein Selbstkostendeckungsprinzip eigentlich was Komisches ist. Also wenn wir beide, Frau Zöllner und ich jetzt, also Sie wollen mir was verkaufen, ich kaufe etwas. Vielleicht verkaufen Sie mir nette Produkte und ich sage, Mensch, die finde ich toll, die nehme ich und Herr Böhm muss alles bezahlen. Also wir beide verhandeln auch über Preis und Menge. Wie viel kostet es? Ich sage, toll, ich nehme alles, was Sie im Warenkorb haben, egal wie teuer, weil er muss es bezahlen. Das ist Pflegebudget. Ich als Krankenhaus verhandle mit einer anderen Partei, habe aber gar kein Interesse. Ich muss, also wenn Sie zwei verhandelnde Parteien haben, muss eine bremsen und die andere muss wollen. Aber wenn Sie die jetzt gleichgerichtet machen, weil ein Dritter bezahlt, nämlich die Krankenkasse, dann explodieren natürlich die Ausgaben. Und das ist das, was wir erleben. Das ist ganz banale Ökonomie.
Ich würde Ihnen gerne mal widersprechen in der ganz banalen Ökonomie, weil ganz banale Ökonomie ist auch, dass hochqualifizierte Menschen eine qualifizierte Leistung erbringen und dadurch das Leistungsbild insgesamt besser wird, weniger Patienten Drehtüreffekt haben und weniger krank sind. Das ist ja in anderen Ländern erwiesen. Und wir sind in der Pflege in einem Zustand, indem wir überhaupt durch die Besetzung, die wir jetzt durch das Pflegebudget machen konnten, in die Lage versetzt werden, an Qualität zu arbeiten. Und die Gesellschaft, der Nutzende dieses Systems, profitiert maßgeblich davon, dass Verweildauern runtergehen, dass Infektionen weggehen, dass Wunden besser behandelt werden. Und wir sind ganz am Anfang. Wir fangen jetzt an der 8 besten Universitätsklinik oder 8 besten Klinik der Welt damit an, Akademisierung von Pflegefachkräften so zu strukturieren, dass wir den Qualifikationsmix, den Sie gerade angesprochen haben, zum Leben bringen. Kürzen Sie jetzt radikal in dieses System rein, landen wir wieder in der dritten Welt. Und das ist ökonomisch völliger Schwachsinn.
Ich gebe Ihnen gerne mal die Praxisperspektive. Ich arbeite als Krankenpfleger oder Zivildienstleistender, angefangen seit 1998 im Krankenhaus. Bis letztes Jahr habe ich immer noch ein Wochenende wenigstens neben meinem Referentenjob auf der Intensivstation gestanden. Ich kann Ihnen die Entwicklung aus der Praxis sagen. Es ist weniger geworden, es ist richtig schlecht geworden. Und danke für das Pflegebudget, Frau Zöllner, weil das hat die Trendwende eingereicht. Ich habe es gemerkt im einzelnen Dienst. Plötzlich waren wieder Menschen da und man konnte überhaupt mal über Versorgung reden. Und das in Zahlen ausgedrückt. Wir sind noch nicht im Aufwuchs so, wie es eigentlich sein sollte, um den Versorgungsbedarf zu haben. Pflegepersonaluntergrenzen werden noch nicht eingehalten. PPR 2.0, da sind wir doch noch nicht. Ne? Natürlich gibt es eine Heterogenität und es gibt Krankenhäuser, die übererfüllen vielleicht. Wird auch Schmu geben, keine Frage. Aber da ein Gesamtsystem irgendwie an den Pranger zu stellen, was so viele positive Effekte in den letzten Jahren hatte, das finde ich eigentlich ungehörig. Und das ist auch einfach eine Verzerrung von Tatsachen. Und Frau Eisel hat es angesprochen, APN-Entwicklung im Krankenhaus. Ich bin sicher, die wäre ohne Pflegebudget nicht möglich gewesen, wie es in den letzten 5 Jahren passiert ist. Und ich habe das gestern in der Session gehört, das stimmt ja auch. Es ist nicht in allen Krankenhäusern passiert. Ne? Und da muss man natürlich hingucken, warum haben einige Krankenhäuser das Pflegebudget genutzt, um im Qualifikationsmix richtig zu sein und andere nicht. Und da muss man nachsteuern. Aber ein Pflegebudget muss natürlich ein lernendes System sein. Man kann ja nicht erwarten, dass man da 2019 einmal ein Pflegepersonalstärkungsgesetz verabschiedet und dann ist alles ist gut und man muss nie wieder nachsteuern. Natürlich müssen auch Fehlanreize jetzt nachkorrigiert werden und am besten aber geschickt und prospektiv und vorausschauend, transparent und mit Einbindung derjenigen, die es auch betrifft und insbesondere das Pflegemanagement natürlich. Und nicht einfach politisch, gesundheitsökonomisch top-down aus irgendeinem Druck jetzt die Finanzen zu konsolidieren, mal wieder auf Kosten der Pflege. Genau das ist doch im Endeffekt Anfang der 2000er Jahre passiert. Auf Kosten der Pflege wurde ein System konsolidiert und das wollen sie jetzt wieder machen. Also da kann ich aus Berufsverbandssicht nur sagen, nein, so nicht mit uns.
Geht doch an Frau Zöllner. Jetzt haben wir eine Regel oder vermeintlich eine Regel, wenn es KHAG nicht wieder in den Vermittlungsausschuss, blenden wir jetzt mal ausgeht. Wir gehen mal davon aus, wird beschlossen, wir bekommen die Klarstellung. Was denken oder erwarten Sie denn jetzt, was im Rahmen von Budgetverhandlungen passieren wird? Oder ich stelle mal die ketzerische Frage, ist der Mechanismus, der jetzt gefunden wurde, nicht auch ein Schließungsmechanismus von Kliniken?
Ja, also ich fand, das ist ein Punkt, der ja wahrscheinlich in einer Protokollerklärung jetzt nochmal angepasst wird, weil es ja in Korrelation mit den Untergrenzen steht ja im Gesetz drin. Das war jetzt auch die Debatte der letzten Tage, dass man eben sagt, wenn man eben in einem pflegesensitiven Bereich über 6 Monate nicht die Pflegequote erreicht, dann muss praktisch das komplette Klinikum die Leistungsgruppen zurückgeben. So, und das, ich gehe davon aus, dass das nochmal korrigiert wird, weil ja selbst im Kabinettsentwurf das so nicht angedacht war, sondern da ging es eben um den Verlust der einzelnen Leistungsgruppen, aber es ging nie darum, die kompletten Leistungsgruppen zu verlieren.
Also, das sind ja die Untergrenzen, separates Thema, jetzt ist ja eine klassische
Diskussion
im Rahmen von Budgetverhandlungen.
Genau, und im Rahmen von Budgetverhandlungen gehe ich davon aus, so wie es halt, dass es halt schwierig ist weiterhin, also weil sie halt immer schwierig sind. Aber ich kann nur sagen, was eben die Erwartungshaltung da in dem Bereich von Politik ist und dass wir das auch unterstützen wollen, dass es eine Vergütung durch das Pflegebudget gibt, das eben Pflege fördert und das eben Pflege in eine, und die, auch die Krankenhäuser und die Verantwortlichen eigentlich in eine Situation versetzen soll, wo sie eben gesichert sagen können, dass es die Pflege, die ich brauche. Und da, wie gesagt, fehlt mir persönlich noch tatsächlich der Beleg über Patientenbefragungen beispielsweise. Wie wird denn die Qualität der Pflege überhaupt tatsächlich außerhalb von Strukturvorgaben gemessen? Weil es ist ja tatsächlich so, dass die, aber das ist ja ein grundlegendes Problem innerhalb der Gesundheit, dass wir halt eben Strukturvorgaben messen und das als Qualität verstehen ausschließlich. Und das kann es ja natürlich auch nicht sein, weil die reine Kopfzahl eben nichts über die Qualität aussagt.
Und das kommen wir nachher noch zu.
Genau. Und deswegen glaube ich, dass es am Ende hoffentlich dazu führt, dass es in den Verhandlungen, auch wie es ja der Gesetzgeber vorsieht, dazu kommt, dass eben Pflege am Patienten, die gebraucht wird, auch entsprechend refinanziert wird, ohne dass man das irgendwo zweckentfremdet oder miteinander vermischt oder wie auch immer. Das ist natürlich die erklärte Hoffnung. So, und wenn jetzt jemand, der Verhandler ist, dann auf mich zukommt, dafür bin ich ja auch als Ansprechpartner da, das ist ja jetzt kein Selbstzweck, den wir haben, dann würde ich gerne eben Hinweise bitte bekommen und das, was ich Ihnen zusage, so habe ich immer Politik verstanden. Das eine ist die Statistik und das andere ist, wie es in der Wirklichkeit im Operativen ankommt und auch wie vielleicht Einzelfälle schwierig sind. Und dafür ist ja Politik auch da, dass ich solche Informationen dann auch bekommen muss, um eben daraus politisches Handeln abzuleiten. Aber wir sind in unserer Vorstellung sehr klar, dass es am Ende eben Missbrauch verhindern soll und gleichzeitig aber Pflege weiterhin stark ermöglichen soll mit den beschriebenen Komponenten. Und natürlich ist die Überlegung, dass wir auch von dem Kostenhintergrund, das ist unsere Verantwortung, dass es selbstverständlich so ist, dass wir eben mehr möglich machen müssen für Pflegekräfte allgemein, weil sie nämlich mehr können, als sie jetzt dürfen. Und deswegen haben wir ja zum Beispiel das Thema Heilkunde und auch Ausübung von Heilkundetätigkeiten, vor allem für Berufserfahrene in gewissen Bereichen, haben wir ja reingeschrieben, auch vor dem Hintergrund, um der Verantwortung auch gerecht zu werden, dem Beitragszahler gegenüber, dass eben auch fallabschließend Dinge beschlossen werden können. Und dadurch erhoffe ich mir tatsächlich auch ganz grundsätzlich nicht nur fürs Krankenhaus Einsparungen, weil selbstverständlich ist, eine Pflegekraft hat ja ein anderes Gehalt als beispielsweise ein voll ausgebildeter Facharzt. Und das muss natürlich unser gemeinschaftliches erklärtes Ziel sein, in einem gewissen Rahmen mit der Qualifikation und der Berufserfahrung, dass Dinge fallabschließend auch getan werden können. Und deswegen kämpfe ich sehr dafür, dass wir die Advanced Practice Nurse, die ja auch angekündigt ist als Gesetz, in die Umsetzung bekommen, um diesen Weg weiterzugehen.
Da muss ich selbst gerade persönlich darauf antworten. Ich habe nämlich gestern was Neues gelernt im Rahmen der Eröffnungsdiskussion, nämlich dass Zufriedenheit des Pflegeberufes offensichtlich ein Indikator für die Qualität des Pflegebudgets ist. Das war ehrlicherweise für mich etwas überraschend, weil ich das Pflegebudget und Finanzierungssysteme in der Regel nicht mit der Zufriedenheit einer Berufsgruppe verknüpfe. Mich hat man bisher auch noch nicht gefragt, ob ich die Hybrid-DRGs gut finde und deswegen werden sie nicht abgeschafft. War aber gestern.
Aber wer kam denn auf die Idee, das zu tun? Also ich war, wie gesagt, dabei in den Verhandlungen. Bei uns hat man das nicht diskutiert und es steht auch nicht im Gesetz.
Das war gestern eine Behauptung auf der Bühne, dass das Pflegebudget unter anderem deswegen gescheitert sei, weil die Pflegekräfte weiterhin unzufrieden seien. O-Ton. So, also, worauf ich hinaus will, ist am Ende die Frage, auch hier in Richtung, was erwarten Sie von den Budgetverhandlungen jetzt in der Zukunft? Und haben wir nicht generell das Problem, dass die Entwicklung des Pflegebudgets mit der Entwicklung des Pflegeberufes nicht Hand in Hand gegangen ist? Also die Dinge, die Sie genannt haben, wie Pflegekompetenzgesetz etc. oder BEP, wie auch immer wir es abkürzen wollen, kommen die nicht viel zu spät und hätten die nicht viel früher in parallele Entwicklung zum Pflegebudget kommen müssen? Frau Eisel, bitte.
Ja, das passt ganz gut. Ich finde, dass das BEP oder BEP, egal ob es zu spät oder zu früh kommt, auf jeden Fall jetzt gut ist, weil der 112a im SGB V uns wirklich eine Chance gibt, die Tätigkeiten der Pflegenden anhand der Curricula ihrer Ausbildung dann oder ihres Studiums dann auch mit Handlungskompetenz zu hinterlegen. Und das ist eine sensationell gute Entwicklung. Und ich hoffe, dass das nicht so lange dauert, bis es untersetzt ist. Fand ich ein bisschen ein Webfehler, weil es jetzt noch länger dauert. Und dann kann man, wenn man das hat, ja auch in den nächsten Schritt kommen, der wahrscheinlich eher in Ihre Richtung geht, zu sagen, kann ich die Leistung, die die Pflege erbringt, dann nicht auch wirtschaftlich mit einem Indikator versehen und sagen, da steht dann auch eine Vergütung dahinter. Das wäre ja eine Weiterentwicklung, dass man sagt, die eigene pflegerische Kompetenz ist dann auch mit einem eigenen Vergütungsanspruch versehen, der sich dann am Ende auch in Qualitätskriterien messen lassen muss. Und da würde ich nicht unbedingt die Patientenbefragung, weil auch da ist Zufriedenheit vielleicht ein Aspekt. Ich werde eher in Richtung Pros gehen und sagen, können wir richtige Outcomes messen und sagen, was hat es denn gebracht und ist die Besetzung so, wie sie ist, auch im Qualifikationsmix unterschiedlicher Kompetenzstufen für den Patienten und fürs Gesundheitswesen als Ganzes sowohl ein inhaltlicher als auch ein wirtschaftlicher Mehrwert. Und den kann man dann auch in Geld messen. Und ich komme aus der Industrie, ich finde immer, was nichts kostet, taugt auch nichts. Also insofern wäre ich immer dafür, und das hat wahrscheinlich dann auch was mit Zufriedenheit zu tun, eine Leistung mit einem Indikator zu versehen und das auch zu vergüten. Und ich glaube, dann wird es auch rund. Aber dafür braucht es, und da bin ich komplett bei Ihnen, auch noch einen Moment Zeit, um eben die Pflegekompetenzentwicklung in den Häusern überhaupt treiben zu können. Und da würde ich gerne auf Ihre Frage zum Budget kommen. Wir sehen der Budgetverhandlung entspannt entgegen. Wir haben nämlich unsere Servicekräfte nicht gekündigt, weil wir nicht eingesehen haben, dass wir kompetente Fachkräfte mit Nachtkasten ausputzen beschäftigen. Das ist nicht deren Job. Und insofern werden wir in der Verhandlung vermutlich keinen Unterschied sehen, weil das passt. Ich sage mal, ich lasse mal die 2,5% jetzt raus. Aber in diesem Punkt sehen wir, denke ich, der Verhandlung entspannt entgegen.
Also ich würde mal einen ganz konstruktiven politischen Vorschlag machen. Und zwar bringt die pflegeentlastenden Maßnahmen wieder eine Zweckbindung, weil das haben sie nicht. Weil jetzt werden sie gerade genutzt, um Löcher zu stopfen. Und das ist eine andere Frage. Und natürlich ist das miteinander verknüpft, dass die Krankenhäuser alle rote Zahlen schreiben. Aber bitte Zweckbindung für pflegeentlastenden Maßnahmen und gerne auf 4% hoch. Und Sie haben es eingangs gesagt, gerne auch noch höher. Wunderbar, höher. Und Zweckbindung. Zweckbindung ist das Wort. Weil das passiert doch bei Frau Eisel zum Glück nicht. Vielen Dank, Frau Eisel, dass Sie das nicht machen. Aber es passiert an vielen Stellen. Und ich glaube, das ist ein Problem. Und deswegen werden wieder Nachtschränke ausgewischt. Und das darf natürlich nicht sein.
Sie wollten Vorschläge. Also wenn ich die Diskussion um das Pflegebudget anschaue und wie geht es in der Zukunft weiter, dann lese ich da mehrere Richtungen. Es gibt die eine Richtung, die heißt, lass alles so, wie es ist. Ist eine Lösung, keine gute, aber ist eine. Dann gibt es einen relativ großen Teil, ein Vertreter sitzt hier auf der Bühne, der sagt, zurück ins DRG-System, vollumfänglich. Es gibt welche, die sagen, Abgeltung über die PPR 2.0, 2.x oder was auch immer. Dann gibt es noch eine Perspektive, die sagt, werte den Pflegepersonalquotienten auf und macht daraus ein Finanzierungssystem. Und dann gibt es noch den großen Bereich der Qualitätsmessung. Worauf will ich hinaus? Wie kommt man denn jetzt eigentlich zu einer Lösung? Also in welchem Gremium können wir denn jetzt sagen, das ist für die Pflege eine zukunftsgewandte Regelung unter Beachtung, was all heute richtigerweise bereits gesagt wurde, um den Pflegeberuf auch per Zukunft gescheit aufzustellen?
Also das Gremium ist natürlich schon auch, sind die Arbeitsgruppen auch des Deutschen Bundestages und das wird ja auch, ist ja auch verhandelt. Ich war selber nicht in den Krankenhausverhandlungen dabei, aber ich weiß es von den Kollegen, dass das vereinbart wurde auch, dass man sich dem grundlegend nochmal miteinander ernähren möchte, weil das ja sozusagen diese zwei Dinger mit der Untergrenze und eben mit der Anpassung des Pflegebudgets, das kam ja dann auf den letzten Metern und es wurde mit heiser Nadel tatsächlich gestrickt, was jetzt auch nichts Neues ist in Verhandlungen, dass sowas auch passiert, weil am Ende muss man ja irgendwann einen Punkt machen und einen Abschluss, weil man theoretisch wahrscheinlich noch 3 Jahre hätte diskutieren können. Und wir müssen aber jetzt natürlich, und das ist die Aufgabe, da immer wieder rangehen. Also diese Aufgabe ist schon wahrgenommen und das werden wir auch machen, also ohne Frage. Und dann kann man sich dem, ich bin kein Fan davon, es einfach wieder zurück in die Fallpauschale zu schieben, weil wir ja eigentlich, finde ich, im Lernprozess jetzt schon weiter waren. Wenn das einfach in der Fallpauschale dran ist, dann ist es halt irgendwie unter einem allgemeinen Topf und dann ist es halt so. Und das ist, aber das ist meine, also das ist ja meine Lebenserfahrung. Am Ende, wenn es darum geht, wo sparen wir? Natürlich kommt als erstes wieder die Pflege. Es war in der Vergangenheit so und es ist auch jetzt so. Ich erlebe es jetzt zum wiederholten Mal. Und ich bin natürlich der Wissenschaft zugeneigt, aber habe natürlich auch einen Erfahrungsschatz, der auch einfließt in die politische Entscheidung, wie es sich zum Gemeinwohl hin auswirkt. Und deswegen im Bereich der Qualität, da müssen wir noch was organisieren. Deswegen wäre ich da an dem Ansatz und dass wir gerne das auch nochmal aufnehmen, die Zweckbindung. Und dass wir halt das insgesamt, und davon bin ich aber fest überzeugt, und dafür steht meiner Meinung nach auch die Pflege, weil die natürlich auch Abgaben haben. Also jetzt nicht so, dass eine Pflegekraft keine Krankenversicherung beispielsweise hat. So, und wenn es dann eben in Richtung vielleicht Selbstständigkeit in dem Bereich geht, da haben wir auch das Thema der Versicherung. Wie sieht es dort aus bei den Physiotherapeuten und so weiter? Deswegen ist es natürlich auch trotzdem eine relevante Größe, wie viel praktisch neben den reinen, was ich als Lohn bekomme, neben Lohnnebenkosten habe ich denn überhaupt und Sozialabgaben habe ich denn auch. Deswegen bitte nicht, das ist durchaus auf dem Schirm. Aber ich glaube, wenn wir das mit der Pflege gut organisieren, können wir auch sozusagen fürs Gesamtsystem einen Dienst tun, indem wir eben tatsächlich dadurch Kosten reduzieren, dass eben Tätigkeiten ausgeführt werden, die jemand kann. Der Klassiker ist immer das Legen des Katheters, wo man sagt, das hat eine Pflegekraft eigentlich in der Ausbildung gelernt, eigentlich kann sie es. Und wenn man sich dann anschaut, dann gibt es aber trotzdem Pflegeheime, die dann die Patienten aus dem Pflegeheim stationäre Langzeitpflege verfahren lassen zu einem Urologen, der dann das dort gegebenenfalls macht oder ins Krankenhaus. Und dann gibt es auch Fälle, zum Beispiel in der Intensivpflege der Ambulanten, wo ein Riesenapparat aufgebaut werden muss, um Dinge zu verlegen. Also das sind einfach Sachen, wo ich sage, die kann ich an die Pflege mit gutem Wissen mit Hinblick der Qualität weitergeben und dadurch auch erreichen, dass wir schlicht Kosten sparen. Ich möchte noch ein Beispiel machen. Wir bei uns im Rettungszweckverband in Oberfranken haben extra einen zusätzlichen Krankentransportwagen anschaffen müssen, weil unter anderem durch das Umverbringen praktisch von Menschen aus der stationären Langzeitpflege wegen so einer Untersuchung oder einem Katheterwechsel dazu geführt hat, dass wir die ein oder andere Rettungsfrist nicht einhalten konnten. Und jetzt wurde ein zusätzlicher Wagen, muss jetzt kommen. Und das kostet natürlich auch allen einfach nur viel Geld. Und deswegen mir persönlich ist da gar nicht bange, sondern ich glaube, dass, und so verstehe ich die Pflege, dass die sich in den Dienst einer besseren Finanzierung und auch beitragen kann, dass Kosten im Rahmen bleiben. Und deswegen sehe ich da ein Riesenpotenzial in dem Bereich und gar nicht diese große Kostenwelle, die vielleicht gemeint wird, dass die perspektivisch kommt.
Völlige Zustimmung zum Potenzial, aber Herr Professor Ogurzki ist jetzt Fan der Qualitätsmessung geworden zwischenzeitlich.
Das sowieso, aber ohne Bürokratie.
Ich habe es gewusst, deswegen.
Nee, also vielleicht muss ich mal an der Stelle ein paar Dinge klarstellen. Also Punkt 1, ich habe nie gesagt, zurück in die DRGs. Außer vielleicht mit Nebenbedingungen, aber nicht sozusagen den Status quo ante. Können wir noch weiter vertiefen. Zweitens, ich kämpfe eigentlich seit Jahren für eine Aufwertung der Pflege. Ich kämpfe nur, wogegen ich mich ausspreche, sind Selbstkostendeckungsprinzip, weil das absolut schräge Anreize liefert. Das ist eigentlich ein Modell, das hat jetzt die Pflege erwischt, sozusagen. Es ist klar, ich meine, wenn mein Team, ich habe auch ein paar Teams, sie sind kleiner, sie vertreten die gesamte Berufsgruppe, nach Selbstkosten vergütet werden, ich würde mich auch sofort dahinter stellen, sagen, das muss bleiben. Weil damit habe ich ja nicht diesen Drang, ich muss mich anstrengen, dass ich sozusagen diese Leistung finanziert kriege. Das gilt für alles. Ja, Selbstkostendeckung ist kein ökonomisches Prinzip. Das kann auch gar nicht halten nachhaltig. Dagegen spreche ich mich aus. Die Aufwertung der Pflege, da haben wir schon einige auch Vorschläge gemacht. Also Thema Akademisierung zum Beispiel, auch was Sie genannt haben, Advanced Nurse Practitioner, Community Health Nurse ist mir ganz wichtig. Wir haben auch immer wieder mal international geschaut. Also am Ende soll auch die Pflege zum Beispiel mal Rezepte ausstellen können. Von mir soll es auch eine Praxis betreiben. Ich möchte nämlich aus Effizienzgründen, da komme ich wieder, im ärztlichen Bereich runterfahren und die Pflege lieber hochfahren. Das wäre mir viel lieber. Ja, also das nicht falsch verstehen, aber Aufwertung qualitativ, nicht jetzt quantitativ nur, das ist der Punkt. Und da müssen wir rein und überlegen, wie erreichen, ja eben, deshalb, das kommt sogar aus der Rhön, was wir da erarbeitet haben. Also zumindest haben wir das beauftragt, aber nicht erarbeitet hat dann einer aus Berlin. Jedenfalls, da bin ich ganz bei Ihnen. Und nächster Punkt. Vom Idealzustand wäre ja ein Vergütungsmodell, es wird eine Pflegequalität geleistet, die wird vergütet. Das ist ein Idealzustand, das geht auch in der Medizin, das ist nicht so einfach realisierbar. Ne? Also es ist klar, pay da muss ich perform. Das messen. Und da
kommt, das Pay-for-Perform.
Natürlich, aber da, das haben Sie ja gerade gebracht, da muss ich es messen. Und ich muss es auch fair messen, Thema Risikoadjustierung, das ist nicht trivial. Aber wir sollten, wenn wir eben darüber nachdenken, wenigstens dieses Zielbild vor Augen haben, um dann zu sehen, was kann ich denn in der Praxis daraus auch wirklich machen? Und da auch nicht den 100%-Ansatz. Vielleicht kann ich, das sind Sie Experten, ne? Also das kann ich nicht sagen. Ich kann nur das theoretische Konstrukt bringen und dann die Frage stellen, wie kann ich gewisse Indikatoren aus der Pflege nehmen und sagen, super, ich habe das nachgewiesen. Aber jetzt kommt's, was vielleicht Ihnen da nicht so gefällt. Wenn jemand Pflegequalität liefert, dann braucht er keine Vorgaben mehr. Null. Dann interessiert mich doch, und da bin ich jetzt Patient, doch nicht, wie das erreicht wird, mit welchem Personalmix, mit welcher Personalmenge, mit welchen Untergrenzen. Das Einzige, was mich interessiert, ist, was kostet's? Das sind die Beitragszahler. Und was kriege ich aus Patientensicht? Mehr interessiert mich nicht. Alles andere sind Intermediäre.
Ich würde gerne mal in die Runde geben. Gibt es Fragen oder sogar jemanden, der vielleicht seine Sorgen, Ängste äußern will oder völlige Zufriedenheit mit der Regelung? Das Mikro wäre zur Verfügung. Bitte, Sie müssen nur hier vorne ans Mikrofon gehen. Und wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie kurz sich vorstellen in wenigen Worten. Danke.
Rüdiger Herbold, Vorstand von ZDQ, Unternehmensberatung für Krankenhäuser. Mir geht, wenn ich höre, dass die Krankenhäuser doch von sich aus einen Anreiz haben, wirtschaftlich zu arbeiten, da denke ich, da fehlt es entweder an Wissen oder man sagt bewusst falsch. Denn Krankenhäusern, die müssen aus den Krankenkassenbeiträgen, müssen sie die Behandlung bezahlen. Und dann haben sie Investitionen, wo sie nur 50-70% reerstattet bekommen. Das heißt, die Krankenhäuser müssen aus allen Quellen, wo sie irgendwie noch Überschüsse erzielen können, müssen sie sich refinanzieren, sonst machen sie Verlust. Und da gehört das Pflegebudget dazu. Punkt 1. Punkt 2, schaffen sie die Pflegepersonaluntergrenzen ab. Das Pflegebudget gibt schon einen Anreiz dazu, dass man so viel Pfleger einsetzt, wie man irgendwie kriegen kann. Und wenn man dann durch die Pflegepersonaluntergrenzen begrenzt wird in der Behandlung, dann ist es auf Kosten der Patienten. Dann werden Patienten nicht behandelt, die eigentlich behandelt werden müssen. Und Punkt 3, die eigentlichen, die das Pflegebudget negativ ausnutzen, sind die Gewerkschaften. Ich habe gerade nachgeschaut mit ChatGPT, wir hatten seit 2020 20-30% Tarifsteigerung in der Pflege. Ja, das heißt, das Geld geht nicht nur in mehr Pflegekräfte, sondern es geht vor allen Dingen dahin, dass ich glaube, es gibt wahrscheinlich keine andere Berufsgruppe, die so stark sich im Gehalt bedient hat, wie das bei der Pflege der Fall ist. Und da ist wirklich das System falsch, weil wir wollen mehr Pflegekräfte, wir wollen nicht teurere Pflegekräfte. Und da muss, glaube ich, das neue System tatsächlich oder eine Weiterentwicklung darauf ausgerichtet sein, dass man begrenzt, wie die Tarifsteigerungen sich entwickeln.
Also ich würde mich mal als Moderator neutral verhalten. Deswegen, Frau Eisel, Sie hatten schon...
Ich mache das schon. Also ich sage mal, zu den einzelnen Thesen was zu sagen, fällt mir jetzt schwer, weil ich sie tatsächlich bemerkenswert finde. Ich glaube, dass man bei Tarifsteigerungen, und ich sitze bei Verhandlungen immer auf der anderen Seite, also auf der Arbeitgeberseite, auch den Ausgangswert betrachten muss und nicht nur die absolute Steigerung. Und wenn Sie als Patient, und es wird Sie irgendwann ereilen, wenn Sie im Krankenhaus gut behandelt werden wollen, dann wollen Sie auch von Leuten behandelt werden, die zumindest angemessen bezahlt werden. Und ich gebe Ihnen recht, das System hat irgendwo so eine Endlichkeit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich die Pflegenden bedient haben. Und ich glaube, wenn die Gewerkschaft im Raum wäre, die wüssten, dass es kein Spaß ist, mit mir zu verhandeln. Aber ich glaube, man muss da schon die Kirche im Dorf lassen. Zur Wirtschaftlichkeit würde ich gerne was sagen. Und ich komme aus der Industrie und bin in Klinikum gewechselt. Ich glaube schon, dass die Häuser noch deutlich Potenzial haben, auch aus sich selbst raus Veränderungen zu betreiben, wo die Politik auch noch helfen kann. Und wir gucken ja jetzt die ganze Zeit mit diesem Fokus auf die Pflege, und auch Ihr Bild war ja sehr idealistisch. Also würde man die anderen Berufsgruppen nicht betrachten und nur die eine, dann wäre das, oder man würde alle so betrachten, wie Sie es gesagt haben, dann wäre das sicher nicht eine perfekte Lösung. Aber wir haben ja unfassbare Bürokratieaufwendungen in den Organisationen und wir haben aufgrund fehlender Digitalisierung über Jahrzehnte Prozesse aufgebaut. Also die Mensch-Mensch-Schnittstelle ist ja im Krankenhaus erstaunlich, immer noch erstaunlich ausgebaut. Ich bin vor 6 Jahren an die Charité gekommen und habe unserem Personalräten versprochen, dass wir innerhalb kürzester Zeit ein Mix and Match mit Stellenausschreibungen machen, um dann zu lernen, dass wir noch nicht mal eine elektronische Personalakte haben. Ich arbeite seit 1999 im Personalbereich und habe noch nie in einem Unternehmen gearbeitet, was keine elektronische Personalakte hatte. Das sagt, finde ich, einiges darüber aus, wo Potenziale liegen für die Allgemeinheit und wo auch Wirtschaftlichkeit gehoben werden kann. Und ich glaube, dass wenn man sich hinstellt und sagt, Krankenhäuser haben eigentlich gar keine Chance, dann legt man sich ja gleich wieder hin und sagt, na gut, dann leben sie halt in dem System und nutzen das bestmöglich aus. Ich glaube, dass Unternehmertum auch in Krankenhäusern eine Rolle spielen muss und dass die Manager in den Einrichtungen selbstverständlich die Verpflichtung haben, ich weiß auch nicht, wo es genau steht, die Wirtschaftlichkeit zu beachten und gleichzeitig die Patienten im Blick zu haben und genau dieses Spannungsfeld jeden Tag im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen, die so sind, wie sie sind, zu bedienen. Und ich glaube, so eine einfache, holzschnittartige Lösung zu sagen, wir schaffen die Untergrenzen ab und dann wird alles gut, entspricht weder dem Stand von Wissenschaft noch den Erwartungen, die wir an eine gute Patientenversorgung haben sollten.
Also es geht ja darum, was machen wir jetzt? Also Pflegebudget abschaffen, welches Lösungsmodell, Pflegepersonalquotient, all diese Sachen hier stehen. Und Herr Auguste, ich glaube, da kommen wir sogar zusammen, Outcome zu messen und dann zu sagen, wunderbar, wir haben gute Patienten-Outcomes, dann ist alles gut. Ja, ich meine auch das INPEP, das Institut für die Personalbemessung der Pflege, für Outcome-Messung in der Pflege, mir egal. Aber wir müssen mal gucken, wo wir stehen. Wir wissen doch gar nicht, was klinisch gute Outcomes ist. Wir müssen doch eigentlich mal anfangen, klinische Pflegewissenschaft zu etablieren. Wenn man in die USA guckt, die machen seit 100 Jahren klinische Pflegewissenschaft. Ja, super, natürlich kann man da sagen, wo kommen wir hin. Aber also das wäre ja auch mal eine Forderung zu sagen, ja, mal ein Förderprogramm für Pflegewissenschaft auszusetzen. Ne? Es wären neue Medizinstudienplätze geschaffen und. Aber jetzt ne, eigentlich ne, MINT-Fächer und was wir alles haben. Aber Pflegewissenschaft, es geht da um den sozialen Kit eigentlich, um die Gesundheitsversorgung von Menschen. Da könnte man auch mal ein paar hundert Millionen vielleicht reinstecken. Und das ist, glaube ich, gut investiertes Geld. So, und aber was ist die Lösung, um zu Outcomes hinzukommen? Es sind viele Schritte. Ich glaube, der erste Schritt ist eigentlich, wir machen ja aktuell auch mit der PPR 2.0 eine Bedarfsmessung. Ne? Da wird gemessen, wie viel Pflege braucht's. Und da muss man irgendeine Verknüpfung herstellen. Die Details kann ich auch nicht sagen. Das muss man ja detailliert und gemeinsam entwickeln. Aber im Endeffekt muss man einen Zusammenhang herstellen zwischen Personalbemessung und Refinanzierung. Und gerade sind das zwei getrennt voneinander Systeme. Und ich glaube, da eine Annäherung zu machen, wird zumindest dieses, dass einfach bis oben hin alles finanziert wird ohne jeglichen Anreiz. Da kann man schon eine Lösung mit schaffen und wenigstens irgendwie zusehen, dass diese absoluten Auswüchse vielleicht nicht mehr passieren.
Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Bitte.
Claudia Fremder von der DGD-Stiftung in Marburg. Ein Kommentar zu Frau Eisel einfach. Es gibt Geschäftsführungskollegen, die sagen sehr, sehr offen, ich stelle alle Pflege ein, die ich kriegen kann. Ich habe mehr, als ich brauche, kriege die alle finanziert. Und bevor mein Wettbewerber die einstellt, stelle ich die ein. Das ist auch eine Realität. Wenn Sie es in der Charité anders machen, finde ich das sehr, sehr gut. Denn ich finde, das Pflegebudget an sich hat, aus meiner Sicht, ich fand das nie gut, hat zu einer Deprofessionalisierung der Pflege geführt, nämlich genau in diesem Sinne von pflegefremden Tätigkeiten. Das Pflegebudget finde ich wirklich kritisch in der Form, wie es jetzt ist, volkswirtschaftlich gesehen. Es ist ein Selbstkostendeckungsprinzip. Gleichzeitig, was nie wieder passieren kann, und da bin ich bei Ihnen, Frau Zeuzem, die Pflege darf nie wieder das Sparschwein im Krankenhaus werden. Das darf nicht passieren. Und ich finde, das ist jetzt die Aufgabe, zu sagen, Selbstkostendeckungsprinzip ist nicht wirklich sinnvoll. Aber jetzt eine Lösung finden, und da gucke ich einfach auf die wirklich professionellen, gut ausgebildeten Pflegekräfte zu sagen, was kann es denn sein? Ich wüsste jetzt, ich kenne PBR 2.0 nicht gut, die anderen Instrumente auch nicht, aber das ist doch die Aufgabe. Sie stellten eben die Frage, welches Gremium kann es denn machen? Pflegekammer haben wir nicht, aber es wäre wirklich, ich finde, es liegt bei der Pflege, weil sie haben die Professionalität, Vorschläge zu machen, wie kann es funktionieren, dass Pflege eben auch in Zukunft vernünftig funktioniert. Und ganz wichtig finde ich, wenn man jetzt das Thema Pflegebudget angeht, bitte auch mitdenken, das Thema Akademisierung in der Pflege, akademisch ausgebildete Pflegekräfte, APN. Ich habe das mit unseren Pflegekräften versucht, die sind noch gar nicht so weit. Die wissen im Moment noch nicht, sind eher kleinere Häuser, wie könnten wir denn diese akademisch ausgebildeten Pflegekräfte einsetzen. Aber ich finde das total wichtig und das Thema Heilkundeübertragung an die Pflege finde ich in dem Zusammenhang auch extrem wichtig. Also das finde, das ist die Aufgabe, die aus meiner Sicht jetzt auch da drin steckt.
Ja, ich glaube, das ist aber ein Feedback, was man durchaus positiv, ob es zum richtigen Zeitpunkt positiv ist, sei dahingestellt. Aber wir erleben ja derzeit schon, dass eine neue Bildungsarchitektur implementiert wird. Das Pflegemasterstudiengesetz, Sie können uns doch bestimmt bestätigen, dass das kommt im Sommer, oder?
Ja, also wir im Sommer nicht, weil ich schreibe es nicht selbst. Wenn ich selber schreiben würde oder beziehungsweise selber schreiben lassen würde, weil ich auch aus der Profession der Pflege komme und nicht Juristin bin, dann wäre, na selbstverständlich wäre es schon fertig. Was glauben Sie denn? Also nein, natürlich werden wir, da, also es soll kommen und ich bin dankbar, dass es auch angedacht ist und vielen Dank für den wichtigen Hinweis und ich bin auch ganz dankbar über die Art der Diskussion, wie sie geführt wird, weil ich sie natürlich auch anders erlebe und das ist ein Hinweis, mit dem kann ich in jedem Fall was anfangen und wir werden auch, und da haben sie einen Piep angelegt, die haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass die Profession der Pflege so unterschiedlich aufgestellt ist. Und so empfinde ich das auch. Wir haben da ein so breites Spektrum an Menschen und wir haben dort Leute auch, ich bin ja ein Mitglied der CSU und wir haben jetzt die Linke auch sehr stark vertreten im Deutschen Bundestag und da sind zum Beispiel Kolleginnen, die finden die Akademisierung, das ist der größte Schmarrn und dann komme ich selber ins Grübeln, oh, die CSU ist progressiver als die Linke, was ist denn da los? Und das ist etwas, wo ich einfach sage, da müssen wir unbedingt dranbleiben an dem Thema und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, wie schaffen wir es auch, dass eben Pflege selbst und auch in der Berufsorganisation über Berufsstände da weiterkommt. Und deswegen haben wir ja auch im PIEP angelegt, dass über das Thema Fort- und Weiterbildung und welche Heilkunde soll dann stattfinden und so weiter. Da hatten wir auch die Idee eben, um zu sagen, da muss dann Wissenschaft mit an den Tisch. Der Deutsche Pflegerat sozusagen soll damit das Dach geben. Da sollen auch die Kammern, die es gibt schon in den Ländern und eben auch die Vereinigung der Pflegenden in Bayern, die ja auch irgendwie eine Kammer sind, halt anders heißen, wie die Bayern es halt so machen. Und das ist, aber da ist schon wirklich der Ansatz, um zu sagen, und da haben Sie aber natürlich völlig recht, es ging mir auch zu langsam. Also ich habe versucht, die Fristen nach unten zu drücken und bin da auf Widerstand gestoßen. Und dann ist am Ende die Frage, lässt man ein Gesetz platzen wegen einer Jahreszahl nach oben oder nach unten? Aber Sie haben natürlich völlig recht, da müssen wir jetzt auch dranbleiben und gucken. Auch das Thema Pflegediagnosen sind ja angelegt. Und auch das birgt ja sehr viel Potenzial, wo wir zum Beispiel auch im Deutschen Bundestag eine Runde anbieten, um zu gucken, wie kann denn Pflegediagnose weiterentwickelt werden und aussehen. Und dann, glaube ich, kommen wir da wirklich auch weiter. Aber vielen Dank für die Offenheit und auch das Mitgeben von unterschiedlichen Perspektiven für die Kritik, aber auch die Anregung. Und ich glaube, so kommen wir auch miteinander weiter. Und das ist auch das erklärte Ziel, dass wir in dem Bereich weiterkommen.
Ich habe die Meldung gesehen sofort. Frau Eisel wollte aber gerne noch drauf.
Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass mir das bewusst ist und dass es auch bei uns ein echter Kampf ist, täglich das so durchzuhalten. Aber ich glaube, dass eben die Ergänzung mit Messkriterien, die aus der Pflege entwickelt werden und dann am Patienten evaluiert werden, dass das am Ende den Missbrauch auch reduzieren würde, weil wir dann ja wirklich sagen können, bringt das, was wir tun und bringt die Menge, die wir einsetzen, am Ende auch wirklich einen Mehrwert. Und ich glaube, dass das der der begrenzende Faktor sein sollte, die Qualität am Ende. Und da sind wir aber auch noch am Anfang, weil wir die Indikatoren noch gar nicht festgelegt haben, während die in anderen Ländern ja schon lange gelten.
Ja, Franziska Berghoff vom Deutschen Pflegerat. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, es sind viele professionsstärkende Aspekte hier auf dem Podium genannt worden, die ich nur zu 100% mitgehen kann, vor allen Dingen was die Erhalt des Pflegebudgets anbelangt. Was mir im Kontext der Debatte aber noch wichtig ist, ist nochmal zurückzuschauen. Also wenn wir über Personalausstattung im Krankenhaus sprechen, in der Pflege sprechen wir in der Regel aus historischen Gründen immer darum, es braucht mehr Personal, quantitativ, und wie dieses Personal finanziert. Das war die grundsätzliche Debatte auch damals für die PPR, sag mal 1.0 in den 90er Jahren. Das heißt, wir blicken auch leider heute noch immer noch auf eine Entwicklung zurück, die qualitätsstärkende Aspekte in der Pflege nur unzureichend betrachtet hat. Und deswegen ist das BEP-Gesetz, die Befugniserweiterung, mit allen ihren Facetten so unglaublich wichtig. Und da möchte ich einen Punkt, der zu Beginn auch der Debatte, ich glaube, Arno, du warst das, hast es gesagt, den Aspekt Muster Scope of Practice nochmal herausstellen. Denn das ist eine grundlegende Basis dafür, was Kompetenzen in der Pflege bedeuten, welche Aufgaben damit einhergehen. Und das muss dann schlussendlich natürlich auch in eine Qualitätsentwicklung mit Qualitätsindikatoren fußen, worüber man sich dann unterhalten kann, was für ein Personal man braucht und wie das finanziert wird. Aber diese Kaskade muss eingehalten werden, um eine gute Versorgungsqualität auch zu gewährleisten, weil dafür gibt es die Pflege oder überhaupt die Versorgung, dass die Bevölkerung gut versorgt ist, weil das eben viele auch volkswirtschaftliche Auswirkungen hat, die Deutschland durchaus gut gebrauchen kann, in anderen Debatten auch. Und ich denke, dass diese ganze Diskussion ums Pflegebudget nicht ohne diese vielfältigen anderen Aspekte genannt werden kann. Das war mir einfach nur nochmal wichtig zu ergänzen.
Viertelstunde haben wir noch, also wer noch eine Frage haben möchte, kann sich auch gerne melden, dann kriegen wir das hin. Ich will mal, da ist eine Meldung, sorry. Schwierig, wenn man zur Meldung aufruft und dann nicht gesehen wird. Ja, es tut mir leid, es war nichts Persönliches.
Hallo, Jenny Iberlein aus dem Klinikum Itzehoe im Controlling, dort tätig und als Budgetverhandlerin. Und bei dieser ganzen Diskussion darüber, dass es auch an Qualitätskriterien gehängt werden soll, was ich grundsätzlich auch richtig finde in der Debatte, finde ich nochmal wichtig zu sagen, wir haben jetzt die PPUG, wir haben den Pflegequotienten, wir haben die PPR 2.0. Es muss auch irgendwie auf Ortsebene am Ende noch überschaubar bleiben, dass man es auch an einem Kriterium irgendwo am Ende festmachen kann und nicht diese ganzen Instrumente am Ende nebeneinander hat, noch weitere dazukommen gegebenenfalls und man sich dann in diesen Debatten wieder verhakt, um am Ende gar nicht zu einem Budget zu kommen. Das war mir an der Stelle nochmal wichtig.
Also als hätten wir uns abgestimmt, weil das wäre auch in Richtung meiner Frage an die Runde gegeben. Ist jetzt eine sehr radikale Auffassung, da war auch nicht meine Meinung, aber ich will sie trotzdem formulieren. Sollte man nicht einfach mal alle Instrumente außer die Untergrenze und die PPR 2.0 lassen, warten, bis der Auftrag des BEP fertig ist und dann alles von Grund auf neu machen? Fragezeichen.
Wahrscheinlich wird es ja irgendwann, also nicht in Ihrer, im Verfahren her, aber wahrscheinlich ist es das Ziel. Also wahrscheinlich wird es nicht so radikal funktionieren, wie Sie es jetzt formuliert haben. Aber natürlich ist es ein wichtiger Punkt. Also das ist ja auch das, wie Politik angetreten ist. Es geht ja da auch um Vereinfachung und aber trotzdem eben verständlich zu machen, was gut ist für den Patienten und für die Patientenversorgung. Also deswegen, das würde mich auch nochmal genau von Ihnen, lieber Professor Augurski, eben interessieren. Also unter diesem Gesichtspunkt, also wie radikal darf es denn sein? Können Sie uns denn da was mitgeben? Weil Sie ja immer sehr pointiert auch formulieren. Und genau diese Frage würde ich um Ihre Einschätzung bitten, weil ich bin da grundsätzlich...
Ich freue mich, dass Sie die Frage als Moderatorin weitergegeben haben. Von daher, nein, das ist ja der Diskussion förderlich, Sie verzeihen. Deswegen, das ist eine gute Frage, bitte.
Also die Frage ist jetzt nochmal ganz konkret, also dass man sagen, wie man mit dem Pflegebudget weitergeht.
Oder? Nein, ob man eben mal sagt, wir sind uns ja einig.
So, man lässt alle Instrumente sein, alle GBA-Regeln, ja, okay. Wir schaffen die TVEs, zumindest die Regeln der TVEs zur Personalvorgabe ab. Wir machen nur noch von mir aus Untergrenzen, PPR 2.f, keine Ahnung, was auch immer.
Und
dann machen wir das Kompetenzgesetz fertig, Mastergesetz und so weiter und so fort. Also in 2 Jahren sind wir ja damit fertig, wenn ich mir die Zeitschiene angucke und dann bauen wir alles neu auf. Meinen Sie, das ist, glaube ich, die Frage, die ich richtig verstehe, ist diese Radikalität ein Weg?
Sie meinen nichts anderes mehr, also nicht Pflegebudget mehr oder was?
Das Pflegebudget bleibt erhalten. Alles. Genau, das Pflegebudget bleibt so lange erhalten. Alle anderen Instrumente fallen weg. Also das, was die Kollegin ja gerade gesagt hat, wir haben hier...
Ich habe es jetzt anders bei Ihnen verstanden. Sie wollen alles die Untergrenzen lassen und so.
Das ist ein Beispiel. Untergrenzen lassen, weil wir wissen, bei denen funktionieren halbwegs. PPR ist in der Entwicklung. Jetzt haben wir aber noch TVEs. Wir haben noch die gesamten GBA-Richtlinien etc. pp. Sollten wir das nicht alles sein lassen?
Ach, sein lassen, ja.
Sein lassen, weg damit.
Da war ja auch die Frage von Ihnen als Berater. Also ich sage mal so, es ist klar, wenn ich ein Pflegebudget habe, ja, und ich kriege jede Pflegekraft, die ich finden kann, bezahlt. Vielleicht finde ich aber auch keine, ist ja auch knapp. Aber bisher haben wir viele gefunden, der Aufbau war immer da. Dann kann ich natürlich bei den anderen Instrumenten lockerer lassen. Weil ich habe ja als Krankenhausgeschäftsführung keinen Anreiz, bei der Pflege zu sparen. Also wenn ich jetzt eine Untergrenze reiße, dann ist es ja gar nicht in meinem Interesse. Ja? denn ich würde es ja gerne erfüllen. Wie gesagt, ich stelle jede Pflegekraft ein, die ich kriegen kann. Also um es kurz zu machen, aus meiner Sicht könnte man dann, bis man eine gute Lösung hat, auch Dinge entfallen lassen.
Ich würde mich da gerne anschließen. Ich glaube, die Bürokratie, die wir gerade erleben durch die PPR 2.0, die bricht uns echt das Genick. Und es ist so viel Arbeit, die nicht am Patienten verbracht wird, sondern vom Computer. Und auch wenn man die Pflegenden selber fragt, ist das wirklich ein schwieriges Instrument. Und wenn wir die Kombination hätten, jetzt mit dieser Korrektur die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten rauszunehmen, mit der Entwicklung der Scope of Practice, die dann mit eigenen Aufgaben resultieren, glaube ich auch, dass man es bei den Untergrenzen belassen könnte, um eben Missbrauch in dieser Richtung zu verhindern, solange man das Pflegebudget in der Form interimistisch lässt. Und zu den TVE, das können wir jetzt einfach nicht verkneifen, weil wir so getrieben wurden in dieses Thema. Wir haben ja mitten im Wahlkampf 2021 in Berlin einen Tarifvertrag Entlastung abgeschlossen. Ich würde sagen, er hatte positive Aspekte, die uns auch den Personalaufbau erleichtert haben. Aber inhaltlich halte ich das für radikal falsch, dass Gewerkschaften tatsächlich über Besetzungsentscheidungen eines Arbeitgebers entscheiden. Weil das letztendlich ist eine unternehmerische Entscheidung, wie viel Personal ich für die Erbringung welcher Leistung erbringe. Unterstellt, ich habe hinterher noch ein Messkriterium, ob die Leistung, weil wir ja nicht im luftleeren Raum sind, noch einigermaßen qualitativ hochwertig ist. Dazu kommt, wenn es schon eine Untergrenze gibt, sehe ich auch gar keinen Regelungsgegenstand. Aber das wurde ja, sag mal, politisch nicht wirklich unterstützt, dass wir keine Entlastungstarifverträge abschließen, sondern es gab nicht so richtig viel Spielraum dazu. Und da hätte ich mir schon in der letzten Krankenhausgesetzgebung eine Klarstellung gewünscht, dass die Tarifverträge Entlastung mit der Einführung spätestens der PPR völlig überflüssig geworden sind, weil wir haben jetzt die GBA-Beschlüsse, den Tarifvertrag, die PPUG und die PPR. Das heißt, der Dienstplanende darf sich 4 Elemente anschauen, nach denen er den Personaleinsatz steuert. Und er kann es eigentlich gar nicht erreichen, weil die teilweise sogar widersprüchlich sind. Und das ist was, wo ich mir wirklich die Unterstützung der Politik wünschen würde.
Und ganz wichtig. Also da gibt es überhaupt keinen Dissens und das ist das, was wir ja auch erleben. Also ich soll bitte nicht falsch verstanden werden. Es wird nur von interessierten Kreisen falsch verstanden, aber das ist ja auch bei den maßgeblichen Organisationen der Pflege. Wir nennen sie liebevoll Mobs, weil sich sonst keiner merken kann. Also bei den maßgeblichen Organisationen der Pflege, den Mobs, da ist zum Beispiel jetzt im Gesetz mit drin Verdi, weil das eben ein Interesse war, Verdi damit reinzunehmen. Und ich fand, hat mich eh schon gewundert, warum denn, weil das ist doch eigentlich der DGB, oder? Also wenn dann der DGB, warum denn Verdi? Und das spiegelt da die Debatte auch wieder. Und das sind aber dann Dinge eben, wo wir nochmal unbedingt hinschauen müssen. Und das ist, glaube ich, auch die Chance. Ich würde auch nochmal, wie Sie auf den Unternehmensberater nochmal zurückgehen. Genau, wenn wir das da bitte die Pflege in ihrer Fachlichkeit und auch in ihrer Autonomie so ernst nehmen, dass ich glaube, dass wenn es eine Berufsgruppe gibt, die da mitgehen würde, dann ist es tatsächlich die Pflege. Und deswegen sind heute super wichtige Punkte in dem Bereich auch dazu angesprochen worden, wo ich gesagt habe, also gerne, ich bin dazu gerne bereit, darüber auch diese Diskussion nochmal in den Bundestag zu führen, weil sie sehr charmant ist in vielen Bereichen und wir echte Entbürokratisierung damit erreichen können. Und das ist ja das, was uns eh kein Mensch mehr glaubt, dass wir wirklich entbürokratisieren wollen. Also ich schaue Ihnen tief in die Augen, ich möchte es, aber da wäre was, wo wir sagen, Mensch, das kann konkret und das ist greifbar und das wird auch, können wir auch kommunikativ transportieren und es würde wirklich einen Unterschied machen, eben vor Ort im operativen Setting. Und deswegen ist das heute schon, genau, sind sehr gute Punkte, die ich auf jeden Fall einbringen werde und um die ich auch kämpfen werde.
Gibt es noch Fragen aus dem
Publikum? Ich würde gerne auch noch
Entschuldigung.
Also es wundert wahrscheinlich nicht, für welches Instrument ich mich entscheiden würde. Ich glaube, man kann tatsächlich vieles sein lassen. Ich glaube, machen wir die PPR richtig mit einem Erfüllungsgrad, mit einer Weiterentwicklung, die ins Gesetz, also der Auftrag, der liegt ja gerade im BMG sozusagen von KPNG. Ne? Da ist eine digitale Ausleitung, da ist eine standardisierte Digitalisierung drin und dann machen wir die PPR richtig, setzen Erfüllungsgrad fest, der realistisch, aber trotzdem ambitioniert ist für die Häuser und dann können wir alles andere weglassen. So, und dann haben wir noch die PPR und das Pflegebudget und damit können wir die nächsten Jahre erstmal drüber kommen.
So läuft es hier bei uns, also wir haben die Probleme gelöst. Also unpünktlich.
Wir werden es ja sehen. Ja.
Ja.
Machen Sie gerne.
Noch ist das Gesetz nicht da, wir werden es sehen. Ich glaube, wir gehen zur Abschlussrunde. Wie immer eine Frage an alle vor dem Hintergrund jetzt. Pflegemasterstudiengesetz, eine Klarstellung, die vielleicht auch gar keine Klarstellung ist, die Probleme verursacht. Was raten Sie denn jetzt Kliniken oder was tun Sie auch selbst als Betroffene sozusagen ganz konkret jetzt in der nahen Zukunft mit all diesen, naja, Unklarheiten oder Unwägbarkeiten? Was würden Sie jetzt Kliniken empfehlen, was die jetzt tun sollten? Oder eben was Sie selbst tun, Frau Eisel?
Ja, was wir tun, ist einmal Transparenz schaffen. Also wir wollen gerne wissen, welche Fachkräfte wir oder welche Mitarbeiter mit welcher Qualifikation wir wo im Einsatz haben, damit wir gut steuern können und eben auch die vielen verschiedenen Regelungen einhalten. Es gibt uns aber auch die Möglichkeit, Weiterentwicklung zu machen. Und woran wir gearbeitet haben im letzten anderthalb Jahren, weil wir ahnten, dass es sowas wie SPEEP geben wird, durften da auch in Teilen mitgestalten, ist, dass wir einen Scope of Practice für die Charité entwickelt haben, mit dem wir jetzt in den Rollout gehen. Wir haben mit unserem ärztlichen Direktor und dem Dekan eine Vereinbarung geschlossen, dass wir eine generell abstrakte Delegation an Pflegefachkräfte machen, die bestimmte Kriterien erfüllen, sodass die Pflegefachkraft aus eigener Kraft, das geht ja nach dem Gesetz heute schon, steht im PIEP so drin, aus eigenem Recht handeln darf und damit die Ärzte entlastet werden. Wir versprechen uns damit tatsächlich einen ökonomischen Faktor, weil die Ärzte nicht aus dem OP immer zurückrennen müssen und einen Katheter legen, Blut abnehmen, anweisen oder sonst irgendwas machen, sondern dass die Pflegefachkräfte auf Station die Entscheidung selber treffen können und damit dann die Prozesse insgesamt verschlankt werden und wir auch für die Patienten was besser machen. Dafür haben wir den Scope of Practice entwickelt und auch in eine Form gegossen, dass wir eine Strategie 2035 haben, damit wir wissen, wo wir hinwollen. Wie soll der Quali-Mix 35 aussehen, um dann jetzt die Leute, die bei uns ja auch direkt aus dem Studium rauskommen, in die Richtung weiterzuentwickeln. Und ansonsten werden wir nicht müde, auch die Qualitätsindikatoren bei uns zu etablieren, zu messen und begleitend mit Patienten und Mitarbeitenden Befragungen zu flankieren, zu schauen, ob das, was wir tun, am Ende auch einen Nutzen stiftet. Und ich glaube, das ist auch unsere Verantwortung, das zu tun.
Was sagt der Gesundheitsökonom?
Also ich meine, da würde ich vielleicht den Krankenhäusern schon empfehlen, jetzt wieder stärker darauf zu achten, wie setze ich Personal effizient ein. Weil ich denke, wir werden schon darüber reden, wie das mit dem Pflegebudget weitergeht. Und es wird ja den Aufwuchs nicht mehr geben können. Also wir hatten 10, 11, 12% Wachstum pro Jahr. Das wird zu Ende gehen, weil wir es als Gesellschaft einfach nicht mehr zahlen können. Und jetzt wieder zu schauen, genau, wo setze ich denn die Arbeitskräfte klug ein. Aber vielleicht erlauben Sie mir dann die Möglichkeit, noch einen Tipp an die Politik zu geben, weil da wird es jetzt auch ernst. Und ich finde so eine, die Grafik, die Sie vorhin hatten in Ihrer Session, da, die nehme ich auch oft. Also mit der Einführung der DRGs wurde der ärztliche Dienst aufgebaut und Pflegedienst abgebaut, so bis 2011 und dann langsam Aufwuchs und dann jetzt schnell. So, und warum? Weil natürlich der ärztliche Dienst erlösrelevant war, aber die DRGs brachten und Pflege ist nicht erlösrelevant. Also muss die Frage sein, wie schaffe ich es, dass die Pflege erlösrelevant wird? Und dann wird nämlich das Krankenhausmanagement eben Pflege auch ganz anders einsetzen. Und deshalb wieder mein Zielbild, das natürlich nicht kurzfristig realisierbar ist, aber ich möchte, dass wir wissen, dort soll man hin, nämlich Outcome in den Mittelpunkt stellen. Deshalb gerne 100 Millionen für Sie zur Pflegewissenschaft. Wenn wir dafür eine Milliarde woanders nicht ausgeben müssen, ist das sehr gut angelegt. Wobei ich auch hinzufügen möchte, wir haben auch in der Medizin leider keine Qualitätsoutcomes. Ja, also am besten gleich mitmachen, vielleicht gleich Berufsgruppen übergreifend, ja, und nicht wieder trennen, damit man das auch hinkriegt. Und das wäre für mich so ein Weg, den man beschreiten sollte. Das ist ein langer Weg, aber das ist wichtig, um die nächsten Schritte auch planen zu können.
Ja, ich glaube, was wichtig wäre, einen Fahrplan zu entwickeln. Gemeinsam mit allen von der Gesundheitsökonomie, Politik, Management, Pflegeverbände, Pflegefachpersonen, Pflegewissenschaft, gemeinsam einen Fahrplan und eine Vision zu entwickeln, wo sicherlich Outcomes im Mittelpunkt stehen, interprofessionell, super gerne, und diesen Fahrplan verbindlich einhalten und zu gucken, was passieren muss. Und bis dahin bitte keine Schnellschüsse, sondern, ne, also unbedingt, man muss, ich kann das alles nachvollziehen, Pflegebudget muss irgendwie weiterentwickelt werden, das kann nicht einfach so weitergehen. Aber bitte nicht im Schnellschuss und nicht im Schnellschuss sagen, weil das jetzt so ausufernd ist, müssen wir sofort irgendeinen Cut setzen, sofort abwickeln oder so. Weil ich glaube, das wird nicht die Lösung sein.
Frau Zollner, was raten Sie?
Genau, die feste Zusage, dass es natürlich eine weitere Entwicklung in dem Bereich geben wird, dass aber eben nicht die Lösung ist, das einfach wieder zurück in die DRGs zu geben und dass wir uns sehr dessen bewusst sind und da wollen wir eben auch zumindest von Seiten, kann ich sagen, aus in dem Bereich der Pflege, dass wir eben wollen, dass am Ende es so organisiert wird, dass eben eine leistungsgerechte Vergütung stattfindet und dass eben die Karrierepfade für die Pflege möglich sind, einfach um sie schlicht im Beruf zu halten, dass eine Weiterentwicklung möglich sein muss und dass wir dankbar sind, wenn es genau in der Charité, da, wenn die da wieder federführend und Sie persönlich ja auch mit Ihrem Engagement da federführend vorangehen mit dem Scope of Practice und alles, das kann ja dann auch beispielgebend sein. Und ich hoffe, dass Sie einige Hospitanten heute gewonnen haben. Also ich würde gerne nochmal bei Ihnen vorbeikommen und würde mir das auch nochmal im Detail angucken, weil die meisten genau gar nicht wissen, was die Scope of Practice bedeutet. Die Fachwelt wahrscheinlich schon, die Pflege, wenn man danach fragt, dann wird es genauso mit dem MOPS, mit den maßgeblichen Organisationen, wer das ist, wird es eine Herausforderung sein. Und das ist eben insgesamt die große Aufgabe, das, was wir als gute Ideen haben, wirklich in die Umsetzung zu bringen und da auch die Profession der Pflege mitzunehmen. Wir haben jetzt da ein gutes Zeitfenster wirklich, wo sich auch die Pflege in der Profession weiterentwickelt, aber auch in den Dienst des Landes stellen kann.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeitlich sind wir fast auf einer Punktlandung. Ich habe das Gefühl, dass uns das Thema auch im nächsten Jahr noch begleiten wird, vielleicht auch noch ein paar Jahre weiter. Aber ich habe gehört, Finanzierungsthemen passen gut zum DRG-Forum. Insofern wünsche ich Ihnen jetzt noch eine schöne Restveranstaltung, ein schönes Wochenende. Kommen Sie alle gut nach Hause. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Wenn Sie sich rund um das Thema Pflegebudget und Pflege im Krankenhaus noch intensiver informieren möchten, kann ich Ihnen unsere beiden Fachportale empfehlen, Bibliomed Manager und Bibliomed Pflege. Dort finden Sie unsere komplette Berichterstattung rund um diese Themen. Wenn Sie keine Infos mehr rund um das DRG-Forum verpassen wollen, abonnieren Sie unseren LinkedIn-Kanal. Und streichen Sie sich am besten jetzt schon den 4. und 5. März 2027 an. Da findet nämlich das nächste DRG-Forum statt. Schön, dass Sie bei dieser Folge wieder mit dabei waren und ich hoffe doch sehr, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Machen Sie es gut.
Das war F&W, der Klinik-Podcast. Schön, dass Sie mit dabei waren. Aktuelle Nachrichten und spannende Artikel rund um das Klinikgeschehen finden Sie wie immer auf unserer Website bibliomedmanager.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Bis bald!